Vielen Dank, Karin. Ich würde gerne noch beten, bevor wir auf die Predigt hören. Vater, wir danken dir, dass du uns kennst und weißt, wo jeder von uns steht. Ob wir gerade mutig sind oder verzagt. Und du schenkst uns dein Wort, um uns Mut zu machen, den Weg mit dir zu gehen. Und danke, dass es auch ein guter Weg ist. So bitten wir dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass jeder von uns etwas mitnehmen kann, das ihm in seinem Alltag hilft. Amen. Ich lese noch einmal den letzten Vers aus dem Predigttext, jetzt nach der Luther-Übersetzung. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken, und waren es auch in ihren Augen. Ein früherer Arbeitskollege von mir in der Uni in Hohenheim war mit 2,04 Meter Körpergröße ein echter Riese, zumindest im Vergleich zu mir. Wenn ich mit ihm sprechen wollte, musste ich immer ein paar Meter Abstand einhalten, um nicht steifes Genick zu bekommen. Zum Glück war dieser Kollege ein friedlicher Mensch, er war sogar ein gläubiger Christ und ich brauchte keine Angst vor ihm zu haben. Ganz anders ging es ja den Kundschaftern aus den 12 Stämmen Israels, von denen hier berichtet wird, als sie diese großgewachsenen Menschen im Land der Verheißung sahen. Dieser Anblick jagte ihnen Angst und Schrecken ein und diese Angst verbreitete sich wie eine Seuche auf die Israeliten, die ihrem Bericht zuhörten. Diese Geschichte von den 12 Kundschaftern ist den meisten von uns wohl bekannt. Trotzdem möchte ich heute Morgen diese Geschichte mit euch noch einmal anschauen und hoffe, dass sie an irgendeiner Stelle jeden von uns anspricht und uns weiterführt in unserem Glauben. Kurz noch einmal zum Zusammenhang. Das Volk Israel war unter der Führung von Mose auf dem Weg in das Land der Verheißung. Etwa 400 Jahre hatten sie als Sklaven in Ägypten gedient, bis Gott mit Zeichen und Wundern sie aus der Hand des Pharao und der Ägypter befreite. Die Israeliten mussten auf dem Weg in ihre Heimat durch die Wüste Sinai wandern. Kein leichter Weg, es gab viele Herausforderungen, aber sie erlebten, wie Gott sie versorgte und auch vor Gefahren bewahrte. Trotzdem murrte das Volk Israel oft jedes Mal, wenn neue Schwierigkeiten auftraten. Ich glaube, wir kennen das, dass wir nur zufrieden sind, wenn alles glatt geht im Leben, sobald Hindernisse und Schwierigkeiten auftreten, dann geht das Murren los in unserem Herzen. Und damals musste Mose immer wieder im Gebet für das Volk eintreten vor Gott, um Vergebung für sie zu erwirken. Wie gesagt, Gott versorgte und bewahrte die Israeliten, er gab ihnen auch die 10 Gebote. Und die 10 Gebote waren nicht dazu da, um ihr Leben einzuschränken, um ihnen noch mehr Hindernisse in den Weg zu legen, sondern sie waren Gebote zur Freiheit. Sie waren ein wertvolles Geschenk, vielleicht das wertvollste Geschenk für das Volk der Israeliten von Gott. Denn darin, in diesen 10 Geboten, bekennt sich Gott zu diesem Volk und sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Gott führt also Menschen in die Freiheit. Das ist eine zentrale Botschaft der Bibel. Und da möchte ich an dieser Stelle jetzt die Betrachtung unserer Geschichte kurz unterbrechen, um auf die Bedeutung der Freiheit in der Bibel, zu beleuchten. Das geht ja schon los eigentlich mit der Erschaffung des Menschen als Ebenbild Gottes, als ein Wesen mit der Möglichkeit, frei zu denken und zu entscheiden. Anders als Tiere, die von ihrem Instinkt geleitet und geführt werden. Dann lesen wir, wie Gott sich der versklavten Hebräer annahm in Ägypten, sie in die Freiheit führte. Und dann kommt das Sabbatgebot, das eine zentrale Bedeutung für das Volk Israel hat. Dieses Gebot macht es zum ersten Mal im Leben der versklavten Menschen möglich, dass sie einen Tag in der Woche ausruhen konnten, dass sie frei waren von dem Zwang zu arbeiten, von der Sorge um das tägliche Brot, denn sie wussten, Gott versorgt uns auch, wenn wir einen Tag nicht arbeiten. Freiheit stand im Mittelpunkt auch der Sendung von Jesus. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt in Nazareth zitierte ein Wort aus dem Jesaja und bezog er das auf sich. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, den Gefangenen die Freiheit zu verkündigen. Und hier geht es in erster Linie um die Freiheit von Sünde, von Bindungen, von allem, was uns die Verbindung zu Gott erschwert. Paulus schreibt, zur Freiheit hat euch Christus berufen, so steht nun fest und lasst euch nicht unter das Joch der Knechtschaft zwingen. Leider ist aus diesem Glauben, den die Bibel uns predigt, uns lehrt, oft eine Religion geworden, die Menschen unterdrückt und versklavt. Da kommen irdische Herren, die Menschen versklaven wollen, indem sie ihnen vorschreiben, was sie denken und tun dürfen. Das gibt es sowohl in der Politik wie auch in Kirchen. Unser Herr führt uns in die Freiheit. Das ist für mich eine der zentralen Botschaften dieses Textes. Nun zurück zu der Geschichte der Israeliten auf ihrer Wanderschaft. 15 Monate waren seit dem Aufbruch aus Ägypten vergangen. Und nun waren sie endlich an der Grenze zu diesem verheißenen Land angelangt. Sie brauchten nur im Vertrauen auf die Zusage Gottes in das Land hineinzugehen und es einzunehmen. Dann hätte die harte Zeit der Wüstenwanderung ein Ende. Das Volk hätte endlich eine Heimat, in der es in Freiheit und Würde leben konnte. Nun passiert aber etwas, das ich schwer verstehen kann. Gott spricht an dieser Stelle zu Mose und sagt, sende Männer aus, die das Land erkunden. Aus jedem Stamm sollst du einen Mann auswählen. Und zwar einen der führenden Männer. Welchen Sinn macht diese Sendung der 12 Kundschafter? Hatte nicht Gott selber den Israeliten die Verheißung gegeben, dass sie ihnen das Land, in dem ihre Väter Abraham, Isaak und Jakob einst lebten, zum Besitz geben will? Diese Zusage hätte eigentlich reichen müssen. Manche Bibelausleger sagen deshalb, die Initiative zur Aussendung der 12 Kundschafter sei nicht von Gott, sondern von den Israeliten ausgegangen. Und sie sei ein Zeichen des Misstrauens und des Unglaubens. Weil sie Gottes Verheißung nicht vertraut haben, haben sie gemeint, wir müssen genau schauen, was in dem Land drin ist, was uns erwartet. Das steht aber so nicht in der Bibel. Hier wird ausdrücklich gesagt, dass der Befehl für die Landerkundung von Gott kam. Warum? Ich glaube, dass Gott den Israeliten die Gelegenheit geben wollte, durch die Augen der Kundschafter das Land zu sehen und sich davon zu überzeugen, dass es ein gutes und fruchtbares Land war, das er ihnen versprochen hatte. Sie sollten aber auch sich ein realistisches Bild machen können von den Herausforderungen, die ihnen bevorstanden. Sie sollten nicht blauäugig einmarschieren und hinterher böse Überraschungen erleben. Wenn Gott uns Zusagen gibt, dann bedeutet das nicht, dass wir die Hände uns in den Schoß legen können und nichts mehr zu tun brauchen. Und darum ist es kein Zeichen von Unglauben, wenn wir uns ein genaues Bild machen von dem, was uns erwartet an Herausforderungen, wenn wir einen neuen Weg beschreiten wollen, wenn etwas Neues uns bevorsteht. Mose wählte nach Gottes Weisung 12 Kundschafter aus, einen aus jedem Stamm in Israel. Sie waren bewährte Männer und hatten Führungspositionen, Leiter waren sie in ihrem jeweiligen Stamm. Das hatte auch einen Grund, denn die Aufgabe, mit der sie betraut waren, als Spione das Land zu erkunden, brachte sie in Lebensgefahr. Sie brauchte Mut. Die Kundschafter durchquerten das Land von Süden nach Norden, von Osten nach Westen und konnten sich davon überzeugen, dass es tatsächlich ein reiches und fruchtbares Land war. Und als Beweis dafür brachten sie eine riesige Weintraube mit, die sie auf einer Stange trugen, aus der Gegend von Hebron. Ich habe gelesen, dass es heute noch in der Gegend von Hebron super tolle, schmackhafte und große Weintrauben gibt, die zum Teil 3 bis 4 Kilo wiegen. Vielleicht nicht ganz so groß wie damals, aber immerhin. Die 12 Kundschafter sahen aber auch die Herausforderungen, die mit der Einnahme des Landes verbunden waren. Das Land war ja nicht leer. Es wohnten viele Volksgruppen darin. Und sie hatten auch befestigte Städte gebaut, also Städte mit Schutzmauern drumherum. Diese zu erobern war sicher kein Kinderspiel. Und zu diesen Völkern gehörten auch die Söhne Enaks, lauter großgewachsene und starke Leute. Nach 40 Tagen kehrten die Kundschafter zurück und berichteten Mose und dem Volk von ihren Erlebnissen. Und am Anfang klang ja ihr Bericht sehr verheißungsvoll. Ja, wir können es bestätigen, was Gott uns verheißen hat. Dieses Land fließt wirklich von Milch und Honig. Doch bei 10 von diesen 12 Kundschaftern folgte auf diese positive Einschätzung folgten gleich viele Bedenken. Das Volk, das darin wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und die Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kananiter wohnen aber am Meer und am Jordan. Allein diese Aufzählung der vielen Völker und die Erwähnung der befestigten Städte sorgte für Unruhe unter dem Volk, unter den Menschen, die dem zuhörten. Kaleb, einer der 12 Kundschafter, erkannte die Gefahr in diesen entmutigenden Worten und versuchte, das Volk zu beruhigen. Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Alle Kundschafter waren mit der gleichen Realität konfrontiert worden. Sie sahen alle die gleichen Fakten, aber sie deuten diese Fakten sehr unterschiedlich. 10 von ihnen bewerten die Lage mit pessimistischen Augen, die Gott nicht mehr im Blick hatten. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, wir schaffen das nicht. Während Kaleb an sein Vertrauen zu Gott festhält und sich nicht entmutigen lässt. Und als er nun sagt, lasst uns vorangehen und das Land einnehmen, fühlen sich die anderen herausgefordert und in Frage gestellt. Und sie erfinden nun neue Geschichten, um ihre negative Sicht der Dinge zu untermauern. Wir haben euch alles, noch längst nicht alles erzählt. Es ist ja viel schlimmer, als wir das schon berichtet haben. Das Land, das wir erkundet haben, frisst seine Bewohner. Was man sich auch immer darunter vorstellen soll. Und dann wohnen darin diese Riesen, Menschen von hohem Wuchs. Wir kamen uns wie Heuschrecken neben ihnen vor. Wir können es unmöglich schaffen, dieses Land einzunehmen. Was ist passiert? Diese 10 Männer haben ihre Gedanken so sehr auf die Schwierigkeiten konzentriert, dass diese Schwierigkeiten von Minute zu Minute größer und bedrohlicher wurden. Die Städte wurden in ihren Augen zu uneinnehmbaren Festungen. Alle Bewohner verwandeln sich in Riesen. In ihrer Fantasie kamen sich die Kundschafter neben diesen Riesen wie kleine Heuschrecken vor. Ihre entmutigenden Worte hatten eine verheerende Wirkung auf das Volk, auf die Zuhörer. Ich lese noch ein paar Verse aus 4. Mose 14, die uns die Reaktion der Israeliten auf diesen Bericht beschreiben. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen: Ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären. Oder dass wir noch in dieser Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? In dieser Reaktion der Israeliten auf den Bericht der Kundschafter ist alles drin, von Trauer, Wut und Verzweiflung bis hin zur Auflehnung und Rebellion. Und diese Rebellion richtet sich nicht nur gegen Mose und Aaron, sondern gegen Gott, dem sie böse Absichten unterstellen. Sie werfen Gott vor, sie mit ihren Frauen und Kindern in den sicheren Tod zu führen. Und sie schreien laut auf: Wir wählen uns einen neuen Anführer, der uns wieder nach Ägypten zurückführt. Die beiden anderen Kundschafter, Kaleb und Josua, waren entsetzt. Sie zerrissen ihre Kleider. Und das war damals in Israel ein Zeichen für Trauer und Buße, stellvertretende Buße für das Volk. Vergeblich versuchten diese beiden noch gegenzusteuern. Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er es uns geben. Welch ein Unterschied zwischen Josua und Kaleb auf der einen Seite und den 10 anderen auf der anderen Seite. 10 sahen befestigte Städte mit hohen Mauern, in denen lauter Riesen wohnten. Und ihr Glaube bröckelte ab. 2 hatten Glauben. Sie blickten auf Gott und sahen, wie die Mauern fielen. 10 sagten: Das Beste liegt hinter uns. Lass uns zurückkehren nach Ägypten. Und 2 sagten: Das Beste liegt vor uns. Lass uns aufbrechen und das Land einnehmen. Josua und Kaleb sahen auch die Hindernisse, aber sie sahen mehr, noch viel mehr das gute Land, das Gott ihnen versprochen hatte. Und sie setzten ihre Hoffnung auf Gott. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er uns dieses Land geben. Da ist ja nichts von Überheblichkeit in ihrem Wort. Sie schließen auch nicht aus, dass es vielleicht das Unternehmen scheitert. Aber sie sagen: Wenn der Herr Gefallen an uns hat, dann wird er uns dieses Land geben. Die Israeliten waren aber leider auf einem Ohr taub geworden. Sie konnten nur noch die Stimmen hören, die ihnen Angst einflößten. Und sie waren jetzt fest entschlossen, Josua und Kaleb zu steinigen. Die Stimmen, die ihnen Mut machten, voranzugehen, die Verheißung Gottes in Anspruch zu nehmen, die sollten jetzt zum Schweigen gebracht werden. Dass Josua und Kaleb überlebt haben, das haben sie zu verdanken, dass Gott damals eingegriffen hat. Der hat es verhindert, dass die Israeliten sich steinigten. Das traurige Ende dieser Geschichte war, dass das Volk Israel sich vom verheißenen Land wieder wegwenden musste, zurück in die Wüste. Ihr Irrweg durch diese Wüste dauerte 40 Jahre, so lang, bis alle Männer, die gegen Mose und Gott rebelliert hatten, die Gott gelästert hatten durch ihren Unglauben, gestorben waren. Erst die Generation der Kinder durfte unter der Führung von Kaleb und Josua das Land einnehmen. Wir erleben heute, genauso wie die Israeliten damals, sehr viel negative Stimmungsmache. Die Kundschafter unserer Zeit, die Medien, die tragen sehr viel mit dazu bei, nach dem Motto, nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Schlechte Nachrichten lassen sich viel besser verkaufen und die Leute bringen, wenn sie entsprechend auch gewürzt und geschmückt werden. Ein Medienexperte prägte kürzlich einen interessanten Satz. Schlechte Nachrichten verbreiten sich mit Lichtgeschwindigkeit. Gute Nachrichten fließen so zäh wie Molasse. Und das gilt besonders im Zeitalter der sozialen Medien. Viele Menschen machen sich gar nicht erst die Mühe zu überprüfen, ob die Nachricht, die sie an ihre Freunde weiterleiten, überhaupt wahr ist. Und das nutzen manche, um falsche Meldungen in Umlauf zu setzen, Nachrichten, mit denen sie Menschen Angst machen, um sie dann viel leichter zu manipulieren. Das ist besonders in der Zeit vor den Wahlen jetzt ein einträgliches Geschäft für bestimmte Leute. Gestern habe ich gerade auf YouTube ein paar kurze Videoclips gesehen, die über Angela Merkel alles Mögliche Schlimme erzählen. Lauter Dinge, die unwahr sind, zusammengesetzt sind aus dem Zusammenhang, um eben die Meinung der Wähler zu beeinflussen. Ich mache keine Werbung jetzt für Angela Merkel, aber nur, dass wir jetzt in dieser Zeit gerade etwas wachsam sind, welche Nachrichten in Umlauf gebracht werden, die uns Angst machen wollen, unsere Entscheidung in die falsche Richtung beeinflussen wollen. Ich möchte aber die Schuld nicht allein auf die Medien und auf die sozialen Netzwerke schieben. Schließlich tragen wir selber die Verantwortung für unser Leben, für die Entscheidungen, die wir treffen. Wie reagieren wir darauf, wenn uns Hindernisse in den Weg stellen? Wenn Probleme in der Schule, im Beruf oder in der Familie auftauchen? Welcher Stimme leihen wir unser Ohr? Etwa der Stimme, die uns entmutigen will, die uns sagt, du schaffst es doch nicht, das ist eine Nummer zu groß für dich. Manche von uns sind vielleicht von den Eltern, von ihren Lehrern entmutigt worden durch solche Worte. Und diese Worte prägen sich so tief in uns ein, dass sie uns den Mut nehmen, Herausforderungen anzunehmen und anzupacken. Wir haben Angst vor dem Scheitern, davor, dass Leute uns auslachen. Wir wollen kein Risiko mehr eingehen und wählen immer den sicheren Weg. Gott sagt uns aber in seinem Wort, ich habe jeden von euch mit Gaben und Fähigkeiten ausgestattet, damit ihr die Herausforderung eures Lebens annehmen und bestehen könnt. Und er sagt uns, ich stehe zu euch, auch wenn es einmal schief gehen soll, wenn ihr mal versagen sollt. Ich entziehe euch meine Hilfe nicht. Diese Zusage macht mir persönlich Mut, Dinge zu riskieren, auch ohne mich nach allen Seiten abzusichern. Auch wenn ich nicht sicher bin, dass das, worauf ich mich einlasse, zum Erfolg führen wird. Denn Gott hält zu mir, auch wenn ich einmal scheitern sollte im Leben, wenn etwas nicht klappt. Hören wir auf diese Stimme Gottes, die uns Zuversicht schenkt, oder auf die andere Stimme, die uns den Mut nehmen und in die Depression stürzen will? Unser Leben gleicht in vielen Punkten der Wüstenwanderung der Israeliten auf ihrem Weg in das verheißene Land. Auch unser Weg ist mit Herausforderungen gespickt. Wir werden immer wieder im persönlichen und gemeindlichen Umfeld mit Hindernissen zu rechnen haben. Und die Großwetterlage in unserer Welt mit ihren vielen Krisenherden wird in absehbarer Zeit nicht besser werden. Wer die Nachrichten in den letzten Tagen verfolgt hat, von Nordkorea über den Nahen Osten bis nach Afrika, der weiß, wie viel Not es in unserer Welt gibt und wie schwierig es ist, im Moment diese Probleme anzugehen. Dieser nüchterne Blick auf die Realität des Lebens und auf die Herausforderungen, die uns erwarten, ist kein Zeichen von Misstrauen gegen Gott. Schließlich hat er selber dafür gesorgt, dass die 12 Kundschafter ausgesandt werden. Und Jesus empfiehlt Menschen, die ihm nachfolgen wollen, die Kosten zu überschlagen, bevor sie sich für diesen Weg entscheiden. Aber Nüchternheit allein kann uns entmutigen, wenn sie nicht mit der Zuversicht des Glaubens gepaart ist. Mit der Gewissheit, dass Gott zu seinen Verheißungen steht und uns die Kraft geben wird, das Ziel zu erreichen. Es ist gut, nüchtern zu sein, aber wir brauchen daneben die Zuversicht des Glaubens. Es gab ein anderes, sehr dunkles, es gab einen anderen sehr dunklen Moment im Leben der Israeliten. Das war die Zeit, wo das Volk verschleppt wurde und die meisten von ihnen gefangen waren in Babylon. Sie hatten damals allen Grund, depressiv zu sein. Fern von der Heimat, keine Aussicht auf die Rückkehr. Und gerade in diese Situation hinein lässt Gott ihnen ein mutmachendes Wort durch den Propheten Jeremia sagen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Zukunft und Hoffnung, das ist die Perspektive Gottes für unser Leben. Natürlich sind solche Bibelworte wie das, was ich gerade zitiert habe von Jeremia, keine Zaubersprüche, die alle Hindernisse aus unserem Weg hinwegblasen. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man diese Worte kennt und sie im Herzen bewahrt, dass sie wie ein Gegengift wirken gegen Stimmen der Entmutigung und der Angst. Wenn man im Wort Gottes lebt, dann wird man nicht so sehr auf diese Stimmen, die einem Angst machen wollen, hereinfallen. Der Glaube hält an Gottes Wort und seine Verheißung fest. Er behält zwar den nüchternen Blick auf die Realität, aber er sieht die Dinge von ihrem Ende, von ihrem Ziel her. Das war ja der Unterschied zwischen den Kundschaftern, den 10 auf der anderen Seite und den 2. Die 10 haben ja nur die Probleme im Augenblick gesehen, die Herausforderung. Die 2 haben das Ziel gesehen, das gute Ziel, das Gott für sie vorhatte. Das macht den Glauben aus, der die Dinge nicht nur im Augenblick sieht, wie sie aussehen, sondern vom Ziel, vom Ende her. Der Glaube weiß, unsere Zukunft und die Zukunft unserer Welt liegen in Gottes Hand. Und wo Gott die Kontrolle hat, da gibt es die Hoffnung und die Verheißung, dass die Zukunft nicht so dunkel sein kann.